Ganz herzlichen Dank, Klaus-Peter. Ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, heute Morgen hier wieder in der alten Heimat im Schwarzwald zu sein. Ich bin schon richtig in vergangene Zeiten geführt worden. Ich glaube, mit dem Basti habe ich das letzte Mal vor 35 Jahren zusammen gesungen in der Christophorus-Kantorei. Und es ist schön, dann sich auch wiederzusehen. Man weiß auch gar nicht, wen man heute trifft und wer hier alles so sitzt. Deswegen, das sind wunderbare Erinnerungen. Ja, es ist auch eine Ehre, einen Sonntag nach Volker Kauder hier sprechen zu dürfen. Vor ein bisschen mehr als 30 Jahren war der Volker Kauder schon im Bundestag. Und vor ein bisschen mehr als 30 Jahren war ich noch Teenie und stand eines Abends hier vorne bei einem Aufruf. Es nannte sich damals noch Fest zur Ehre Gottes. Das Thema war Mission und es wurde über Gottes Berufung gesprochen und es wurde gefragt, wer spürt heute Abend in seinem Herzen, Gott tut etwas und möchte dich dort haben und will, dass du dich da einbringst. Und ich spürte es so stark, ich bin richtig nach vorne gerannt. Also ich habe mein Leben vorher schon Jesus gegeben gehabt, aber das war ein Moment, wo ich wusste, heute geschieht Berufung. Und hier vorne, 2 Meter vor mir, bin ich gestanden. Dieser Abend hat mein Leben verändert. Ich war dann 15 Jahre in Rumänien in der Mission. Das hing auch wieder mit der Familie Knöll ein bisschen zusammen. Wurde in der Zeit auch hier von der Gemeinde immer noch regelmäßig besucht durch den Julian Kirschner, der uns da auch mit vielen Dingen für die bedürftigen Menschen verfolgt hat. Und seit 15 Jahren lebe ich wieder in Deutschland. Er hat uns versorgt, er hat uns nicht verfolgt. Ja, ich bin immer noch beim Volker Kauder, ihr merkt. So von einem Thema ins andere rüber zu gehen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, und seitdem bin ich weiter mit Missionsarbeit verbunden, freue mich auch über die gute Zusammenarbeit, die nach wie vor hier mit der Gemeinde existiert, auch in unserem gemeinsamen Projekt, was die Gertrud Rothacker aufgebaut hat in der Ukraine, was heute der Harald Rauch, der Julian und ich gemeinsam auch im Vorstand verantworten. Und es ist schön, dass so eine Beziehung über viele Jahre auch gehalten hat auf ganz verschiedenen Ebenen. Und das bringt uns fast schon ein bisschen hinein heute auch zu einem Thema einer Beziehung, die auch schon ein paar Jahre gehalten hat, einer Beziehung Gottes zum jüdischen Volk, einer Beziehung von tausenden Jahren. Und ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt oder ob meine 2 Meter heute Morgen ein bisschen hinderlich sind, überhaupt noch was hinter mir zu erkennen. Aber wenn man so in einen Gottesdienst eingeladen wird mit einer Themenvorgabe wie heute, hey, mach doch was über Israel, dann fragen sich natürlich auch Leute, ja, was verbindet eigentlich uns mit Israel, was verbindet uns mit dem jüdischen Volk? Warum immer Israel? Ja, ich werde auch manchmal von jüngeren Menschen gefragt, es gibt 200 Nationen auf dieser Erde und warum in diesen christlichen Kirchen so oft dieses Thema? Warum Israel-Gottesdienste? Können wir nicht mal einen Mallorca-Gottesdienst machen? Ja, das fände ich viel, viel spannender und da sage ich, du, das ist eine tolle Insel, ich war auch schon da und habe mich super erholt, aber mal ganz ehrlich, ja, es geht hier nicht nur um touristische Attraktionen, da würde Israel immer noch gegen Mallorca gewinnen, sondern es geht darum, auch ein bisschen zu schauen, wo sind unsere Wurzeln, wo kommen wir her? Ja, wenn man jetzt ein bisschen schaut, was verbindet uns mit Israel, dann könnte man natürlich zuallererst hier in Deutschland sagen, es ist unsere deutsche Geschichte. Wir alle wissen, das jüdische Volk stand im Nationalsozialismus vor seiner völligen Auslöschung. Es waren 6 Millionen Juden, die durch Deutschland und seine Verbündete umgebracht wurden. Nur ein Drittel des jüdischen Volkes hat überlebt. Man könnte sagen, das ist die große Brücke, die wir nach Israel haben. Und die Wahrheit ist, dieses historische Erbe ist für uns entscheidend. Das soll nicht nur nie geleugnet, sondern das soll nach wie vor auch immer wieder im Gedenken und auch in den Auswirkungen, was bedeutet das für uns heute, gerade in Zeiten von Antisemitismus, dieser Sache soll immer wieder gedacht werden. Aber ihr Lieben, wir haben, wenn wir unser Laubhüttenfest in Jerusalem feiern, einmal im Jahr mit vielen tausenden Menschen vor Corona, und dann kommen fast 200 Menschen aus den Fidschi-Inseln. Und da würde ich fragen, was verbindet euch mit Israel? Sie würden nicht über den Holocaust sprechen können, sie haben das nie erlebt und es gibt trotzdem etwas, was sie verbindet. Und jetzt hängt meine Folie hier und geht aus irgendeinem Grund nicht weiter. Ich weiß nicht, ob mir da jemand helfen kann. Ich drücke aufs richtige Knöpfchen und nichts rührt sich. Gibt es irgendeinen richtigen Crack, der während ich spreche, damit ihr nicht alle zuguckt, wie wir hier basteln, vielleicht nochmal gucken könnte, warum es hier jetzt aus irgendeinem Grund nicht weitergeht. Jetzt haben wir es, super, völlig anderer Knopf, der eigentlich nichts damit zu tun hat, aber es geht. Ne? Die Leute auf den Fidschi-Inseln, sie würden auch zu diesem Thema nicht viel sagen können. Uns in Deutschland verbindet ein langes Zusammenleben. Wir feiern in diesem Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Schon dieses Thema könnte einen ganzen Gottesdienst füllen. Und deswegen war ich so mutig und wir haben jedem von euch so eine Broschüre zu diesem Thema mitgebracht, die ihr am Eingang bekommen habt. Die dürft ihr gerne behalten. Das ist so eine Kleinausgabe über 1700 Jahre jüdisches Leben. Und wer es ein bisschen ausführlicher haben möchte, für den haben hier wirklich gewissenhafte Schwarzwälder, der Gabriel Stengle, der heute auch da ist, und der Thorsten Trautwein, der ja auch viele Veranstaltungen in diesem Jubiläumsjahr organisiert, die haben einen riesen Wälzer rausgegeben über jüdisches Leben im Nordschwarzwald. Also keine Eigenwerbung für mein Buch, wie das manchmal so auf Bühnen passiert, sondern setzt euch mit diesen Dingen auseinander, die die Leute zusammengestellt haben, die hier auch in eurer Gegend leben. Ja, man könnte auch sagen, wenn man jünger ist, uns verbindet mit Israel. Hey, das ist eine High-Tech-Nation. Als ich heute Morgen meinen USB-Stick ausgepackt habe, da kommt der genau dort her, da wurde der erfunden. Da läuft die Technik, da arbeiten unsere großen Unternehmen auch in Baden-Württemberg zusammen. Ja, da geben sich auch Wirtschaftsvertreter die Klinke in die Hand bis vor Corona, um mit Israel und den dortigen innovativen Firmen auch gewaltige Verträge zu machen. Das verbindet uns auch ganz klar mit dem Weltmarktführer vieler technischer und medizinischer Bereiche. Doch sind wir heute Morgen in einem Gottesdienst. Und deswegen ist die Frage, wie viel Israel steckt nicht nur in unserer Geschichte und in unseren wirtschaftlichen Beziehungen, sondern wie viel Israel steckt in deiner Bibel? Wie viel Israel ist eigentlich im Wort Gottes drin? Und Gottes Wort und seine Erwählung soll Grundlage unserer Verbundenheit mit diesem Volk bis heute sein. Und ich möchte gerade auch an die älteren Geschwister ein bisschen appellieren, wenn wir dieses Thema Israel weiter transportieren wollen in kommende Generationen, dann kann man über ganz viele Dinge sprechen, aber es ist immer gut, es vom Wort Gottes her zu betrachten. Denn dann gilt es für alle Völker, für alle Kulturen dieser Welt und dann wird das Thema plötzlich relevant für eine Fülle von Menschen, die Jesus nachfolgen. Wir könnten das jetzt statistisch betrachten und mal gucken, auswerten, wie viele biblische Bücher haben denn nichts mit Israel oder mit hebräisch-jüdischen Persönlichkeiten oder Hauptakteuren zu tun. Und während dieses Gottesdienstes darfst du nachdenken, dürfen Sie kalkulieren, mal überlegen, finden wir da eins oder finden wir keins. Wie viele biblische Bücher wurden von Nicht-Juden verfasst? Da gibt es sogar eins, das Lukas-Evangelium, bei Markus-Evangelium kann man noch diskutieren. Das war es aber dann auch im Großen und Ganzen. Also rein statistisch könnten wir sofort sagen, hey, es steckt sehr viel von Israel und der Liebe Gottes zum jüdischen Volk in seinem Wort. Und es begann ja alles mit dieser Erwählung, die damals ausgesprochen wurde, als Gott zu Abraham gesprochen hat auf diesem historischen Ort und ihm gesagt hat, ich schicke dich, geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will segnen, wer dich segnet, und ich will verfluchen, wer dich verflucht, und durch dich sollen alle Familien, Völker, Stämme auf Erden auch gesegnet sein. Was für eine Festlegung Gottes, uns fasziniert ja an dieser Geschichte häufig, dass diese Sarah so alt war und dann auch noch schwanger geworden ist. Das könnte für einige sogar beängstigend sein, wenn man da ein bisschen mehr drüber predigt. Deswegen lassen wir das heute Morgen ein bisschen weg. Ja, aber dann diese gewaltige Festlegung Gottes zu Abraham: Ich will segnen, wer dich segnet, und ich will verfluchen, wer dich verflucht. Also an der Haltung zu dir wird auch meine Haltung zum Menschen definiert. Das ist eine spannende Sache. Und ich denke, das haben wir als deutsches Volk erfahren, dass da, wo wir Juden verflucht haben, schon lange übrigens vor dem Dritten Reich, aber dann in diesem Höhepunkt des Holocausts, ja, dass das einen massiven Segensentzug auch Gottes auf unser Land, auf unsere Regionen, auf unsere Situation auch gebracht haben. Und dann noch diese spannende Aussage, durch dich und deine Nachkommen, Abraham, sollen alle Familie, Völker, Stämme auf Erden gesegnet sein. Das hat sich erfüllt in Jesus Christus, dem bekanntesten Nachkommen Abrahams, der uns allen zum Segen geworden ist. Das hat sich aber auch erfüllt in den anderen Nachkommen Gottes, die wir bis heute ja auch auf dieser Erde haben, nämlich im jüdischen Volk. Ja, als Mose berufen wurde und dann ein bisschen unsicher war, dort am Feuer, ja, mitten in der Wüste, was soll ich eigentlich sagen und wer hat mich geschickt und überhaupt, wie soll ich mich denn vorstellen mit dieser großen Mission, die Gott ihm da aufgetragen hat, da sagt Gott selber, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat mich gesandt, so sollst du sagen. Und es ist eine spannende Aussage, weil nicht Menschen haben gesehen, Abraham, Isaak und Jakob, die haben einen Gott und weil wir nicht wissen, wie der heißt, bekommt er halt den Namen von diesen Menschen, ja? Sondern Gott selber hat sich an diese Generationen Nachfolge Abrahams, Isaaks und Jakobs gebunden. Gott selber hat sich so vorgestellt, wir sehen das auch immer wieder bei den Propheten, wo er gesagt, ich bin der Gott Israels, er hat sich an diese Linie gebunden und das gilt bis heute. Und dann findet diese großartige Erwählung statt, als Mose unterwegs war mit dem Volk durch die Wüste, und man kann es nachlesen im 5. Buch Mose, Kapitel 7 in den Versen 6 bis 8. Ich hoffe, ihr könnt es hinter mir auch gut lesen. Du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Und wir fragen uns, warum? Nicht, weil ihr mehr wert als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern. Sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen. Man könnte ja ein bisschen neidisch werden. Ne? Wir Schwaben sind doch so fleißig und betriebsam und gottesfürchtig, zumindest in manchen Generationen gewesen. Ne? Warum hat er denn uns nicht genommen? Warum denn die anderen? Und an dieser Erwählung Israels, da stören sich viele Völker seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Und die Antwort Gottes ist, ja, nicht weil ihr mehr wert, sondern ihr seid gering. Ja? An anderer Stelle sagt er auch, ihr habt mir so viele Mühe gemacht mit eurem Sünden, mit eurem Versagen. Also auch nicht wegen ihrer besonderen Heiligkeit und ihrer außerordentlich hohen moralischen Lebensführung, ja, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil Gott einen Eid hielt, den er den Vätern geschworen hat. Ihr Lieben, man kann sehr viel über Israel predigen. Aber noch spannender als dieses Volk ist dieser Gott, der uns anhand dieses Volkes zeigt, dass wenn er einmal seine Hand auf jemand gelegt hat, dass wenn er einmal Bund geschlossen hat, dass wenn er einmal sich entschlossen hat, jemand in seine Arme zu nehmen, dass dieser Gott dann immer wieder treu ist und nicht nur, wie wir das irdisch haben in der Ehe über einige Jahre und Jahrzehnte, was für viele schon herausfordernd ist, sondern über Jahrtausende hat Gott eine gewaltige Treue gehalten. Und wenn man sagt, ja, warum denn Israel? Weil an diesem einen Volk deutlich werden soll, was für einen guten, gewaltigen, wunderbaren, treuen, zuverlässigen, ewig festhaltenden Gott wir haben. Und ich denke, das ist eine wunderbare Sache. Und dafür ist auch genau richtig, dem Herrn einen Applaus zu geben. Mancher sagt vielleicht, ja, aber wenn ich mir so anschaue, was die alles getrieben haben im Alten Testament und dann noch zu den Zeiten von Paulus und dann noch auch in der Geschichte und bis heute, muss ich das alles gut finden? Und die Antwort lautet, du darfst es genauso finden wie Gott, der fand auch nicht immer alles gut. Der hat deutlich kritisiert, der hatte auch den Mut zu sagen, Freunde, so geht's hier und da nicht weiter mit euch. Aber in Hesekiel 36 sagt er so klar, nicht um euretwillen, sondern wegen meines heiligen Namens willen halte ich den Bund. Und ihr Lieben, das ist so eine Ermutigung für uns in dieser Zeit, für die Hinzugekommenen, für die Menschen aus den Völkern und Nationen, die es ja auch vor dem Herrn nicht viel besser hingekriegt haben in den letzten 2000 Jahren als die Israelis und die Juden vorher. Das müssen wir ja mal ehrlich zugeben. Und dann zu wissen, er hält fest, nicht wegen unserer Performance, nicht weil wir es so viel besser gemacht hätten, sondern wegen seines heiligen Namens. Als Jesus auf die Erde kam, da entschied der Vater nicht nur ihn zu senden, was wir an Weihnachten feiern, sondern dies in jüdischer Gestalt in Israel zu tun. Ja, Jeschua war sein Name, er wurde genannt Messias, Sohn Davids, Rabbi, König der Juden, Gott, Meister, Lehrer in den Synagogen. Jesus war in diesem jüdischen Setting voll drin und voll integriert. Und als er dann einmal mit einer Nicht-Jüdin eine Diskussion geführt hat, nämlich der Frau am Jakobsbrunnen, in einer Geschichte in Johannes 4, über die sicher viele hier auch schon andere Predigten gehört haben, da hat Jesus sogar in einer Deutlichkeit gesagt, hey, ich nehme dich an, für dich gibt es Heil, es gibt Möglichkeit zur Umkehr. Er hat mit ihr auch deutlich angesprochen, wo in ihrem Leben sich noch was ändern sollte. Aber eine Sache musst du trotzdem wissen, das Heil, es kommt von den Juden. Ja? Also ausgerechnet zu einer Person einer anderen Kultur sagt Jesus, das Heil kommt von den Juden und macht damit eines deutlich, dass dieses von Gott einmal festgesetzte Ereignis, nämlich dass durch die Juden uns Heil in die Welt kommt, auch in Jesus Christus, dass das von niemand und keiner Kultur einfach so übernommen und weggenommen werden kann. Und ihr Lieben, wenn wir diesen belanglos klingenden Satz, das Heil kommt von den Juden, so schnell hören und drüber lesen, dann fällt uns vielleicht etwas auf, dass nämlich wir in Deutschland genau diesen Begriff Heil auch wieder aufleben haben lassen, dass wir der Welt zeigen wollten, dass Heil kommt von den Deutschen und dass wir ausgerechnet diejenigen, die biblisch bestimmt das Heil gebracht haben, nämlich die Juden, zerstören wollten. Ja, so ein bisschen wie in so einer Königssohnsnachfolge, ne, wo der eine dafür sorgt, dass die anderen dann nicht mehr leben, damit wirklich nur noch er übrig bleibt. Das ist nicht nur deutsche Geschichte, sondern das ist spannend, wenn wir diesen Vers anschauen. Und es ist wirklich ein Wunder Gottes und wir können nur dankbar sein bis heute, dass es nicht gelungen ist, das jüdische Volk auszulöschen, sondern dass daraus aus den entstehenden und nachkommenden Juden dann auch wieder der Staat Israel gebaut werden konnte und sie heute ein Land haben, wo sie leben können und wo sie endlich miteinander sein können nach über oder nach fast 2000 Jahren Wanderschaft über die ganze Erde. Jetzt ist im Neuen Testament das Heil nicht nur von den Juden gekommen, sondern in diesem Heil ist dieser neue Bund von Jesus Christus drin. Ein Bund, in den, wie Klaus-Peter vorhin schon gesagt hat, wir auch alle mit reingenommen sind, wir auch alle gerufen sind, Gott uns hineingepfropft hat in das Bestehende schon vorher und wo ein Ort der Gnade, der Barmherzigkeit ist, eine Vergebung für Menschen aus allen Völkern und Nationen. Und so kamen dann in der ersten Gemeinde natürlich auch durch Paulus und seine Reisen und seine Kollegen immer mehr Menschen hinzu, die mit diesem ganzen jüdischen Erbe überhaupt nichts mehr anfangen konnten. Und dann stellte sich für die ersten Gemeinden damals die Frage, was macht man denn mit diesem ganzen Erbe? Ja, wie viel müssen sie denn noch von dem übernehmen? So ein bisschen Neudeutsch, wo muss man denn noch mitmachen und wo muss man nicht mitmachen und wie hängen wir eigentlich noch an dem Ganzen zusammen? Und ihr Lieben, das ist eine spannende Frage. Paulus hat es in der Urgemeinde thematisiert. Und er hat im Römerbrief, ja, dem liebsten Brief der deutschen Protestanten, ja, hat er drei Kapitel reserviert, Kapitel 9 bis 11, um mit der Gemeinde in Rom, also ausgerechnet dem Ort, der am weitesten weg von Jerusalem lag, ja, nicht nur in Griechenland oder auf Kreta irgendwo, sondern wirklich der weit weg liegendste Ort, dort hat er angefangen, drei Kapitel zu thematisieren. Liebe Leute, ihr in Rom, ja, die ihr dazugekommen seid, wunderbar, aber ich möchte euch heute aufzeigen, was eigentlich in der Wurzel eures Glaubens drin ist, was eigentlich einmal gegeben worden ist und was ihr kennen sollt. Und auch wenn ihr euch erfolgreich als christliche Gemeinden multipliziert und ausbreitet und irgendwann ist ja auch weitergegangen bis hier zu uns nach Deutschland, sollt ihr als Gemeinde wissen, es gibt hier einen Zusammenhang. Das war Paulus wichtig für die Urgemeinde. Und ihr Lieben, das macht es einfach spannend, weil diese alte Frage des Paulus, die beschäftigt heute noch viele Menschen. Und er stellt sie in Römer 11, Vers 1. Und er sagt, hat Gott etwa jetzt im neuen Bund durch Jesus, durch alles, was durch den Opfertod Jesu auch möglich geworden ist, hat Gott dann etwa dieses alte, sein Volk verstoßen? Gute Frage. Und noch dankbarer bin ich, dass Paulus auch eine Antwort gegeben hat, ihr Lieben. Ja? Weil sonst würden die Theologen an diesem Punkt noch mehr Interpretationsspielraum meinen zu finden, als sowieso vielleicht schon vorhanden ist. Paulus gibt die Antwort und sagt gleich, auf keinen Fall. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er vorher erkannt hat, sondern er hat geöffnet ohne abzustoßen, geöffnet ohne zu canceln, auf Neudeutsch, was vorher eigentlich schon da gewesen ist. Und damit auch die Römer das ein bisschen besser verstehen und es noch ein bisschen anschaulicher wird, hat der Theologe Paulus dann dieses Bild gebracht von den Zweigen, sagt, hey, ihr in Rom, ihr wart der wilde Ölbaum, ja, und jetzt wurdet ihr eingepfropft in diese Wurzel, ihr seid der Fettigkeit des Ölbaums mit teilhaftig geworden. Das versteht man nur, wenn man selber mal Öl gepresst hat und dieses ganze Fett über dich drüber gelaufen ist. Und dann sagt der liebe Römer, hört mal zu. Rühmt euch deswegen nicht, wenn du dich aber gegen die Zweige rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Ihr lieben, Gott hat in der Gemeinde Jesu, im neutestamentlichen Gemeindebau, eigentlich nach seinem Plan eine wunderbare Pflanze entworfen, die leben, die blühen soll, die Früchte bringen soll. Und diese Pflanze muss sich nicht ausschließlich nur mit ihrer Wurzel beschäftigen. Aber sie sollte sich doch immer wieder, und das hält uns dann auch demütig, daran erinnern, dass es aus einer Wurzel herauskommt. Ja? Und wir alle wissen, die wir im Garten irgendwo ein bisschen graben und pflanzen, durch die Wurzel fließt der Saft, durch die Wurzel fließt die Kraft. Ihr Lieben, und wer meint, von dieser Wurzel immer abschneiden zu müssen, wer meint, diese Wurzel leugnen zu müssen, der darf sich auch nicht beschweren, dass man sich irgendwo auch von Saft und Kraft abgeschnitten hat, die durch diese Wurzel uns gegeben ist. Und dann schreibt der Paulus ein paar Verse später noch einen spannenden Vers, der sicherlich viele von uns auch schon ermutigt hat, in schwierigeren Situationen, wenn man nicht so recht weiter wusste, wie geht's mit mir weiter und macht Gott mit mir weiter und kann aus mir noch was werden. Und dann liest du Gottes Gaben und Berufungen, sie können ihn nicht gereuen. Ja, das hat mich als Teenie mal sowas von berührt und erst ein paar Jahre später habe ich verstanden, diese tolle Zusage Gottes, sie steht in einem Kontext, sie steht nämlich in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang der Erwählung Gottes von Israel und dem jüdischen Volk. Und dann sagt Paulus, Gottes Gaben und Berufungen, egal was auch immer hier Leute angestellt haben, sie können ihn nicht gereuen. Und heute Morgen wollen wir uns einfach fragen, können wir Ja sagen zu unserer geistlichen Wurzel? In der Seelsorge würden wir sagen, bist versöhnt mit deiner Vergangenheit und deiner Herkunft, auch wenn da nicht alles gut und perfekt war. Und in der Seelsorge wird betont, es ist so wichtig, in diese Versöhnung im Laufe seines Lebens irgendwann hineinzukommen. Und die Frage ist, sind wir versöhnt auch mit diesem geistlichen Erbe, was wir bekommen haben? Ja, können wir Ja sagen auch zum ganzen Weg, den Gott mit der Menschheit gegangen ist? Auch zum Weg im ersten Teil der Bibel, im sogenannten Alten Testament. Zu diesen Offenbarungen Gottes, zu diesem Wirken Gottes, zu dieser Herrlichkeit Gottes, die alles nur ein Schatten ist, sagt der Hebräerbrief, gegenüber dem, was wir heute haben und trotzdem vollständige Wirkung Gottes im Leben von Menschen.
Wenn manche sagen, war alles so schwach damals. Also wenn die Herrlichkeit hier mal reinkäme, wie bei Mose und wie bei der Tempeleröffnung von Salomo und so weiter, ich wäre schon ganz glücklich, auch in neutestamentlichen Zeiten, möchte ich einfach da nur mal anmerken. Und jetzt haben wir immer wieder so Aussagen, mit denen man konfrontiert ist, wenn man zu diesem Thema predigt und wo Leute sich ein bisschen äußern. Da sagen manche, hey, ist doch gut, dass Jesus alles vor ihm abgeschafft hat. Ja? So nach dem Motto, er kam, sah und räumte alles weg. Aber Jesus hat gesagt in Matthäus 5, Vers 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und das Spannende ist eben nicht, dass er der Auflöser war, sondern dass er der Erfüller des Gesetzes war, was ansonsten keiner geschafft hat. Andere sagen, weißt du, da hat sich was verändert. Früher die Errettung durchs Gesetz, harte Knochenarbeit, heute durch Glaube und Gnade, es fließt uns alles nur zu. Aber es stimmt nicht so ganz, denn Paulus hat sich auch mit diesen Sätzen schon auseinandergesetzt. In Römer 4, Vers 2 sagt er, ist denn der Abraham etwa durch Werke gerecht geworden? Ja? Und er zeigt, hey Leute, also das Gerechtwerden vor Gott ist noch nie, auch schon zu den Urzeiten, allein durch Gesetz passiert, sondern es war eben durch Glaube. Dann, was ich manchmal so höre, ist, weil die Juden es vermasselt haben, sind wir nun die Erwählten. Ihr Lieben, und das habe ich ja schon angedeutet, aber Paulus stellt es auch nochmal wunderbar heraus in Römer 3, Vers 23. Es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt. Ihr Lieben, hätte er uns erwählt, ja, an Abrahams Statt und hätte er unser Volk genommen, ja, es wäre nicht weniger traurig, dramatisch und katastrophal abgelaufen, wie mit dem Volk, was Gott erwählt hat. Alle haben wir gesündigt. Alle erlangen wir nicht die Herrlichkeit Gottes. Alle sind wir darauf angewiesen, dass Glaube und Gnade in unser Leben kommen. Oder dass Leute sagen, ja, Altes Testament und Neues Testament ist ganz einfacher Unterschied. Gott liebt die Juden und dann liebt er die Heiden. Ja? Und es stimmt einfach nicht, weil im Alten Testament schon so viele Verheißungen für die Nationen da sind. Und weil unser Gott nicht ganz so wendefreudig ist, wie das mit menschlicher Liebe manchmal passiert. Da hat er irgendwie sich verliebt in die Juden, dann war das nichts und dann fiel sein Blick auf jemand anderes. Ja? Gott sagt schon in Jeremia 31, Vers 1 zum jüdischen Volk, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt und ewig ist nun mal ewig und kann auch durch uns als Hinzugekommene nicht einfach weggeschnitten werden. Andere Menschen sagen, der alte Bund war für die Juden, der neue Bund für die Christen aus den Nationen. Und auch hier ist Jeremia 31 ein ganz spannendes Kapitel, was ich euch auch empfehle, nochmal ausführlicher zu lesen. Eine richtig interessante Sache, wo Gott sagt, ich will mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Wir denken immer, das ist alles nur für uns. Ja? Und die Voraussetzung für den neuen Bund ist eigentlich, dass du nicht aus diesem jüdischen Hintergrund kommst. Das stimmt überhaupt nicht. Sondern mit diesem jüdischen Volk, sagt Gott, will ich diesen neuen Bund schließen. Die sind voll mit reingenommen. Dann gibt es ein Gleichnis aus Lukas 20, wo der Weinberg weggenommen und anderen gegeben wird. Und da gibt es Menschen, die dann sagen, ja, der Weinberg wurde den Juden weggenommen, weil die so böse waren. Und dann wurde er den Heiden, den Nationen gegeben und das sind jetzt wir. Aber wem wurde denn eigentlich der Weinberg gegeben nach dem Tod Jesu? Ja? Er wurde den Pharisäern, der damaligen religiösen Elite, weggenommen. Aber dann wurde er den Jüngern Jesu gegeben. Ihr Lieben, das waren keine Leute aus den Nationen. Der Apostel Paulus, das waren Juden, die diesen Weinberg bekommen haben. Aber wo Gott gesagt hat, ihr macht jetzt mit diesem Ursprungsauftrag weiter. Und dann letzter Satz von dem, was man manchmal so hört, wo Menschen sagen, wir sind heute das neue Israel, das geistliche Israel und wir ersetzen überall, wo die Juden eine Verheißung bekommen haben, da können wir uns jetzt einfach so reinsetzen und sagen, anstelle von denen, jetzt gilt's mir. Und Paulus sagt dazu im Epheserbrief, auch wieder zu so einer Gemeinde weit weg von Jerusalem. Es war ihm wichtig, dass die Urgemeinden das wussten. Er sagt, die Heiden, sie sind Miterben, sie gehören mit zu seinem Leib, sie sind Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus. Also die Nationen, die hinzugekommen, sie sind nicht der Ersatz für die Juden, sondern sie kommen dazu, die Bibel kennt keine Alleinerben, sondern nur Miterben. Und es ist doch interessant, dass auch wie im Menschlichen ums Erbe immer wieder auch in wirklich guten und gesitteten Familien etwas Unruhe hineinkommt, wenn ich das mal so beschreibe, dass auch in dieser Erbfrage Gottes bis heute so ein wenig Unruhe existiert. Und heute Morgen darfst du wissen, du bist ein Miterbe all dieser biblischen Verheißung. Paulus wollte, dass die Urgemeinde das wusste. In Römer 9, Vers 3 bis 4 hat er noch eine ganze Liste aufgezählt, was dem jüdischen Volk noch dazu gehört. Und seitdem wird gerungen, was machen wir mit diesem jüdischen Erbe? Und eine ganz spannende Ausstellung, die ich euch ans Herz legen möchte, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt, die gibt es seit einiger Zeit in Eisenach, ausgerechnet im Lutherhaus. Und da geht es ums sogenannte Entjudungsinstitut, wo man in der deutschen Geschichte versucht hat, Bibel und Kirchengesangbuch so umzuschreiben, dass alles, was mit Israel, Juden und so weiter zu tun hat, rausfliegt und ersetzt wird. Und in dieser Ausstellung kann man richtig sehen, wie deutsche Theologen daran arbeiteten, den Bibeltext von seinem Urtext zu trennen und hier eine völlig neue Bibel entstehen zu lassen. Und man könnte sagen, das ist irgendwo Drittes Reich und ist zum Glück lange vorbei. Aber es gab im letzten Jahr den Versuch der dänischen Bibelgesellschaft, auch eine neue Bibelversion herauszubringen und dann auch ordentlich zu streichen und zu ersetzen, weil man sagte, das ganze Zeug mit Israel und den Juden, das können wir den Menschen heute irgendwie nicht mehr bringen, das ist so kompliziert, das ist so eine andere Welt, lasst es uns einfacher machen. Und warum predigen wir heute Morgen darüber? Weil ich glaube, dass da, wo man sagt, hey, das ganze Alte Testament und diese ganzen Verheißungen, die sind alles nichts mehr. Ich denke, wenn man dort mal anfängt, dann wird man auch im Neuen Testament vor anderen Passagen nicht Halt machen. Und wir sollten Gottes Wort als das nehmen, was es auch uns gegeben ist, nämlich als eine wunderbare Sache vor dem Herrn. Ich möchte abschließend für heute Morgen, wenn wir Ja sagen zu unserem geistlichen Wurzel, zu unserem Erbe, was hat es für eine Auswirkung? Die Auswirkung ist, dass wir dann sagen können, hey, wir sind voll dabei, auch als Missionsgemeinde im Missionsauftrag Jesu bis an die Enden der Erde, zu den vielen Völkern, das ist auch wirklich mein Herz. Aber wenn der Paulus sagt, hey, es soll zuerst den Juden und dann auch den Griechen gebracht werden, dann auch zu sagen, es ist immer wieder gut, auch zu schauen, dieses Land, was Gott im Mittelpunkt hat, dass wir auch dort aktiv sind, dass wir auch dort Projekte durchführen können, dass wir wissen, Verstockung ist Israel widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen wird und dann wird ganz Israel gerettet werden. Ihr Lieben, das heißt nicht von uns, es ist das einzige Volk in der Bibel, wo so eine gewaltige Verheißung gegeben wird. Deswegen lasst uns hinein investieren, lasst uns auch die Gemeinden in Israel unterstützen, egal ob sie jüdischer oder äthiopischer oder arabischer Art ist. Ja, heute Morgen wäre ja der Daniel Yahav, glaube ich, da gewesen, wenn mich nicht alles täuscht, außer einer messianischen Gemeinde. Lasst uns Partnerschaft leben mit Israel. Lasst uns Holocaust-Überlebende unterstützen. Lasst uns in soziale Projekte und Hilfsdienste investieren. Wir bieten auch das an, dass Schutzbunker gebaut werden, auch für Juden, aber auch für Moslems miteinander. Lasst uns daran teilhaben, wenn Juden einwandern. In der heutigen Zeit aus den verschiedenen Ländern. Lasst uns nach Israel reisen und wer immer alle möglichen Dinge schon über das Land gehört hat und Vorurteile, geh doch einfach mal selber hin. Lasst uns auch in Zeiten von Antisemitismus eine öffentliche Solidarität mit Israel und dem jüdischen Volk zeigen. Lasst uns auch gerade mit diesen 1700 Jahren jüdischen Lebens in Deutschland auf die jüdischen Religionsvertreter in Deutschland zugehen. Kontakt, Begegnung und Freundschaft auch suchen und lasst uns regelmäßig für den Frieden Jerusalems beten, wie es hier in der Gemeinde ja auch schon geschieht, was eine wunderbare Sache auch ist. Ja, ihr Lieben, ich bin am Ende dieser Predigt angekommen und vielleicht können wir noch 2 Minuten beten und einfach nicht nur eine Info bekommen, oder es war eine ganze Reihe von Bibelstellen, das traut man sich fast nur noch im Nordschwarzwald, ja, sonst da im Preußischen, das kannst du schon gar nicht mehr bringen, aber hier geht es noch, ja. Und deswegen, es geht nicht nur um Info, es geht nicht nur um Motivation, es geht nicht nur darum, ein bisschen Begeisterung hier zu schüren, sondern mit der Kraft Gottes in diesem Raum, lasst uns ins Gebet hineingehen. Vielleicht, wo wir in den Haushalten zusammen sind, können wir kurz zusammen zusammen beten. Von hier aus Israel segne, das jüdische Volk, auch die Menschen aus Deutschland, die in diesem Land arbeiten, ausgesandt sind. Lasst uns für Frieden beten, für gute Beziehungen zwischen Deutschland und Israel in diesen Tagen. Und ich weiß nicht, Basti, könntest du vielleicht schon dich ein bisschen ans Klavier setzen? Nehmen uns noch mal 2 Minuten, um die Info und die Wortgottesverkündigung dann auch noch mal in geistliches Gebet umzusetzen. Ich darf euch bitten, dazu aufzustehen, wenn es möglich ist. Man darf allein auf seinem Platz beten. Man darf im Haushalt miteinander beten, wie es gerade zulässig ist. Und ich werde es dann auch in einer Minute im Gebet abschließen. Jesus, ich möchte dir danken für diese Gemeinde, für alles, was für die Nationen schon getan wurde, für alles, was für Israel schon getan wurde in den Nahen Osten. Und heute Morgen möchten wir unsere Hände ausstrecken und einfach beten, dass dein Shalom, dass dein göttlicher Friede, dein Heil, deine Berührung, dein Handeln auch ganz Israel berührt. Herr, wir beten, was wir auch gerade gelesen haben, dass Verstockung ein Ende hat, dass Augen aufgehen für deine guten, erlösenden Gedanken, für dieses gewaltige Angebot im neuen Bund, was du auch gemacht hast. Wir segnen auch Menschen gerade hier aus Deutschland, die dort leben, die dort arbeiten, die dort dienen, die verkündigen. Vater, wir sprechen aus, dass Friede da sein soll, wo immer auch Anschläge, Kriege geplant sind, dass es vorher herauskommen soll, vereitelt werden soll. Vater, wir beten auch hier, wo wir in Deutschland eine besondere Verantwortung gegenüber dem jüdischen Staat haben, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern immer wieder mit neuem Leben, mit neuer Solidarität, mit neuer Freundschaft und einem guten Miteinander ausgefüllt werden. Und Vater, ich möchte auch beten, wo wir heute Morgen hier zusammen sind, wo du die Gemeinde über Jahrzehnte geführt hast, dass auch das in Existenz kommt, was geschehen soll. Vater, ich möchte ausrufen, dein Name soll geheiligt sein. Du sollst zu deinem Ziel kommen, wofür auch diese Räumlichkeiten dir geweiht wurden, wofür sie jetzt renoviert werden. Vater, wir beten, dass damit auch dein Wille geschehen kann und dass diese Ursprungsgenetik auch der Gemeinde, nämlich ein Segen für viele andere Ortschaften, ein Segen für viele andere Länder, Kulturen und Nationen zu sein, dass es erfüllt werden kann. In Jesu mächtigem Namen feiern wir dich. Halleluja. Amen.